Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute tauchen wir in die Welt des Sports ein, ja, und die Welt des Sportbusiness. Also alle Leute, die keine Lust auf Sport haben, die sollten sich, glaube ich, vielleicht die nächste Episode anhören. Denn heute ist hier bei uns zu Gast im YouTube Creator Podcast der liebe Fabian Schneider aus Köln vom Kanal Athletic Interest. Herzlich willkommen, Fabian.
Vielen Dank für die Einladung. Wer hat denn keine Lust auf Sport? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, denn wir beide haben ja etwas gemeinsam. Wir haben beide Sport studiert in Köln. Ich habe das ein bisschen vor dir gemacht, aber du zuletzt, wann war dein letzter Tag an der Uni, an der Sportuni, an der Sporthochschule?
Boah, ist bei mir ehrlicherweise auch schon ein bisschen her. Der letzte Tag müsste 2016 irgendwann gewesen sein, genau. Oh. Und dann habe ich das Studium da beendet. Und bin ins Berufsleben gestartet, war dann weiterhin erstmal im Sport und habe bei Nike im Sportsmarketing gearbeitet. Und die Idee für Athletic Interest ist uns aber tatsächlich schon bei der Sporthochschule gekommen, als wir da in der Mensa saßen, mein Kollege Marc und ich. Genau. Und ich meine, du kennst das wahrscheinlich, das war damals schon genauso. Die Mensa ist ja schon was älter. Man sitzt dann da und zwischen den Seminaren, zwischen den Vorlesungen und tauscht sich irgendwie aus, was so passiert ist in der Welt des Sports. Und das haben Marc und ich halt auch gemacht und haben immer gesehen, ey, es gibt so viel Sportberichterstattung, so viel Sport in den Medien irgendwie. Aber über so Sports-Marketing-Themen und Sports-Business-Themen wird eigentlich gar nicht so viel berichtet. Und da ist dann die Idee für Athletic Interest entstanden, das erste Mal, genau.
Ja, also Sport ist deine große Leidenschaft, wie meine auch. Hast du denn selber Sport gemacht oder machst du noch selber Sport?
Ich versuche es immer noch zu machen und ich habe früher Leichtathletik gemacht als Leistungssport über viele Jahre, so ab der Jugend und dann bis 2015 alle Disziplinen, alle Strecken im Sprint von 100 bis 400 Meter und vor allen Dingen auch die Hürden habe ich gemacht, genau, 10 Meter Hürden. Das ist so mein Hintergrund.
Bist also schnell unterwegs?
Ja, ich habe es versucht zumindest.
Ich weiß noch, Sporthochschule Köln, da gibt es ja auch Sachen, die man dann machen muss. Mein Problem war immer das Geräteturnen. Was war denn deine Achillesferse?
Boah, ich meine, da gibt es so einige. Also Turnen war nie mein Ding. Und ganz klassisch für Sprinter oder Leichtathleten, die können nicht schwimmen. Und dieses Klischee hat auf mich absolut auch zugetroffen. Also Schwimmen war nie mein Ding. So ab 50 Meter war ich dann froh, wenn der Beckenrand in der Nähe war.
Man musste ja auch eine Aufnahmeprüfung machen. Hast du die mit null Defiziten? Also da muss man natürlich laufen können, schwimmen können, alles. Man muss aber auch einen Kopfsprung machen können, einen sauberen. Das ist ja, wo meistens die Leute dran scheitern und zumindest schon mal ein Defizit haben. Man darf, glaube ich, eins haben. Hattest du null oder hattest du auch ein Defizit?
Ich habe das ganz smart gemacht. Ich habe nämlich nur meinen Master an der Sporthochschule gemacht und für den Master braucht man diese berüchtigte Aufnahmeprüfung gar nicht.
Okay.
Das heißt, ich habe mich einfach darum rumgewieselt. Aber ja, ist natürlich legendär. Es gibt auch noch so alte Dokus davon, die findet man auch auf YouTube, ja. wo man sieht, was das für eine Tortur teilweise ist und was das, ja, wie anspruchsvoll das eigentlich ist, sich da erstmal zu qualifizieren für das Studium.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Aber dann ist das, ja, ich war noch zu einer Zeit da, wo es noch keine Master- und Bachelor-Aufteilung gab. Gut, lass uns mal auf das Thema Sportbusiness kommen, denn wir treffen uns heute hier, weil nächste Woche die Gameplan in Köln startet. Das ist eine ziemlich neue Sport-Business-Konferenz in Köln. Da bist du, glaube ich, auch zugegen. Und ich fand es spannend, ja, mit dem Newcomer, so neu bist du nicht mehr auf YouTube, aber den Sport-Business erklärst du in ganz tollen Videos auf englischer Sprache. Aber sag mal gleich bitte selber, was du machst. Und ich finde es eine sehr schöne Vorbereitung für diese Sport-Business-Konferenz, da mit dir mal zu erörtern, wie lebst du den YouTube-Kanal, wie viel Arbeit steckt da drin. Also fangen wir mal an. Was machst du genau auf YouTube?
Ja, um das vielleicht mit einem unserer Zuschauer, einem Kommentar zu beantworten. Wir sind kurz gesagt des Sports. kann man eigentlich sagen. Ich selber würde sagen, wir haben noch einen ganz schönen Weg zu gehen, bis man sagen kann, wir sind das kurz gesagt des Sports, aber ich glaube, das erklärt das ganz gut. Wir machen Video-Essays und Explainer über alle möglichen Themen aus dem Sport. Und der Fokus ist so ein bisschen auf dem Sports Business und Sports Marketing Themen. Ich habe das eben schon mal ganz kurz angerissen, weil ja, das natürlich was ist, was uns einfach persönlich sehr interessiert, Marc und mich. Und wir haben einfach gesehen, dass in den traditionellen Medien, wenn immer es irgendwie um Geld oder Business im Sport geht, dann wird immer schnell über Kommerzialisierung und Korruption und so gesprochen. Und das hat auch alles seine Berechtigung. Aber es gibt eigentlich wenig Videos oder überhaupt Inhalte, die mal unter die Oberfläche gucken und die Dinge erklären. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, jeder hat wahrscheinlich diese Berichterstattung jetzt mitbekommen über das Trikot der deutschen Nationalmannschaft und dass jetzt bald Nike der neue Ausrüster sein wird und nicht mehr Adidas. Es war eine Riesendiskussion, alle möglichen Politiker haben sich sogar geäußert. Und das ist so ein typisches Thema, was wir uns dann vornehmen, haben wir auch gemacht. Wir haben auch ein Video darüber gemacht und erklären, hey, wie funktioniert überhaupt so ein Sponsorship-Deal? Mhm. Und nach welchen Kriterien wird das überhaupt entschieden? Wie viel Geld steckt da drin? Und genau das erklären wir in animierten Videos mit einem Voice-Over. Das macht mein Kollege, der Marc. Und ja, ich denke, das fasst es erstmal ganz gut zusammen.
Moment, die Voice-Over-Stimme ist Marc?
Die Voice-Over-Stimme ist Marc, ja, genau. Ja, Enttäuschung. Aber ich meine, die den Kanal kennen, die werden es schon gemerkt haben, meine Stimme, die reicht dafür nicht aus. Ich hoffe,
nein,
die reicht jetzt
nein,
nicht
nein,
für
ich
den
bin
Podcast.
Beeindruckt, weil das ist wirklich ein sehr, sehr guter Sprecher. Ist das Native Englisch-Sprecher oder wie kommt das?
Marc ist ausgebildeter Sprecher und hat auch am Wochenende immer noch eine Radioshow. Er ist aber kein Native Speaker. Ist eigentlich auch ganz, ganz interessant, dass du es ansprichst, weil das war am Anfang immer noch größeres Thema. Man hört so ein bisschen schon raus, dass er einen deutschen Akzent hat. Früher hat man es vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr rausgehört. Und es gab dann auch immer mal Kommentare, vor allen Dingen von deutschen Zuschauern, die sich daran vielleicht auch gestört haben, wie das dann immer so ist. Lustigerweise sind aber die Native Speaker alle riesen Fan und finden es total geil, dass man da so einen kleinen deutschen Akzent hat. Viele wissen auch gar nicht, dass es ein deutscher Akzent ist.
Ich meine, er spricht halt Bayern München auch korrekt aus, ne? Also das ist dann halt schon auch ein Vorteil, absolut, ne?
Ist auch ein Vorteil. Kommt dann auch oft von deutschen Zuschauern, die nicht direkt verstanden haben, dass es ein Deutscher ist, die dann total begeistert sind. Ah, super, wie ihr die deutsche Aussprache hinbekommen habt.
Aber ich muss auch sagen, es ist wirklich, ich habe jetzt gestern mir nochmal das letzte Video reingezogen, Xavi Alonso, das Phänomen erklärt, also warum er so gut ist, wie er ist. Das habt ihr, glaube ich, vor 3 Tagen online gestellt und hat jetzt schon wie viele Aufrufe?
200, ich habe heute Morgen 230. noch nicht reingeguckt, aber ich glaube, ja, 250 oder
ja,
so.
Wahnsinn,
auf jeden
ne?
Fall.
Also da seid ihr sehr aktuell, finde ich beeindruckend. Das Thema, was deutschlandweit, Fußball deutschlandweit, Sport deutschlandweit ja sehr, sehr gerade diskutiert wird, was für ein beeindruckender Trainer er ist und wie er das mit Bayer Leverkusen gemacht hat. Und ihr macht natürlich dann ein top aktuelles Video dazu und das funktioniert, das sieht man. Ne? Also das sieht man jetzt an den Abrufzahlen schon. Was geht denn noch? Also du hast eben angesprochen Nike, Adidas. Ich habe gesehen, auch ein sehr erfolgreiches Video ist das Thema Red Bull. Vielleicht kannst du noch kurz beschreiben, was sind so die most viewed Videos und warum funktionieren die so?
Genau, also das meistgesehene ist, wie Red Bull Geld verdient. Und da erklären wir das Geschäftsmodell von Red Bull. Und ich glaube, warum das sehr gut funktioniert, ist, weil das eine Frage ist, die sich super viele Menschen schon mal gestellt haben, vor allen Dingen, wenn man Sportfan ist. Mhm. Man sieht Red Bull in der Formel 1, man sieht Red Bull im Fußball, auf Social Media sowieso omnipräsente Marke. Und man fragt sich, hey, verkaufen die eigentlich nur diesen Energy Drink oder verdienen die mit dem Sport auch Geld? Formel 1 ist so teuer, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Und das haben wir erklärt. Wer die Antwort wissen will, guckt sich am besten mal das Video an. Und deshalb hat das gut funktioniert. Und ich glaube, andere Videos, die dann gut funktionieren, sind auch entweder Fragen, die sich jeder schon mal gestellt hat oder die irgendwie überraschend vielleicht auch sind. Also wir haben auch ein Video tatsächlich über einen Rennrodler. Und Rodeln ist jetzt wirklich nicht die größte Disziplin auf Social Media oder generell kein Zuschauersport. Aber das hat auch über 500.000 Views gemacht, weil die Story einfach sehr witzig und überraschend ist.
Ja, beeindruckend auch. Ihr nähert euch ja auch in einem Video dem Phänomen Schach auf YouTube oder Schachsport, dem größten Schach-YouTuber Gotham Chess, Levi. Also ihr macht dann schon auch so, wenn etwas im Trend ist, also seit Corona ist ja Schach auf YouTube sehr im Trend, da geht ihr dann auch drauf. Schaut ihr dann in die Trends oder in die Zahlen oder wie findet ihr eure Themen?
Ja, klar verfolgt man so ein bisschen, was ist jetzt Trend, was sind irgendwie die Zahlen. In dem Fall ist uns das aber einfach ehrlicherweise begegnet, weil wir halt selber auch Fans sind und super interessiert und haben gesagt, hey, darüber muss man mal was machen. Auch, weil es uns super wichtig ist, nicht nur über Fußball zu sprechen. Gerade in Deutschland oder in Europa ist Fußball natürlich ja allgegenwärtig und nimmt super viel Platz ein. Aber wir wollen selber auch, das ist uns total wichtig, über andere Sportarten sprechen und Schach ist so ein interessantes Phänomen. Eigentlich sollte man meinen, so ein eingestaubter alter Sport, den irgendwie alte Leute im Park spielen. Ja, und dann guckt man irgendwie auf YouTube und Levi, also Gotham Chess, den du angesprochen hast, der hat irgendwie dann im Januar letzten Jahres über 200 Millionen Views gemacht. Das ist mehr als die FIFA oder die NBA in dem Monat. Und das ist halt absoluter Wahnsinn, ne? Und zeigt einmal, ja, zeigt, finde ich, super, super gut, was Creator auch mit Sportarten machen können und wie cool Creator auch einen vermeintlich eingestaubten Sport neu erzählen können.
Absolut. Du hast gerade über Views gesprochen. Was für eine Reach habt ihr denn so im Monat? Eure Abonnentenzahl ist jetzt wie hoch?
Wir haben knapp 700.000 Abonnenten jetzt. Und die Views sind so 2,5 Millionen, in guten Monaten auch mal 5 Millionen. Genau.
Wann war das erste Video?
Das erste Video war im März 2020, pünktlich zum ersten Lockdown. Ja. Genau. Und dann sind wir relativ schnell, also hatten wir wirklich ein bisschen Glück vielleicht auch und sind wirklich relativ schnell gewachsen. Das erste Video war über den Deal, den Nike mit Liverpool gemacht hat und New Balance als Sponsor abgelöst hat. Die haben dann relativ viel Marketing gemacht und das auch in den Vertrag reingeschrieben mit LeBron James und Drake und Serena Williams. Und ja, die Story, die hat halt so viele Komponenten, ne? Also diese drei großen Namen, Nike, großer Markenname, der zieht, Liverpool und Fußball. Und ja, ich habe das Video hochgeladen. Nach den ersten 4 Wochen hatten wir 100 Views. Ich habe es keinem meiner Freunde oder so geschickt. Das heißt, alle 100 Views waren irgendwie von Fremden. Und ich habe mich halt gefreut. Ich dachte, hey, irgendwelche Leute gucken dieses Video. Und dann hat der Algorithmus das irgendwann aufgegriffen. Und YouTube hat es irgendwie empfohlen unter anderen Videos. Und auf einmal haben wir mehr und mehr Zuschauer bekommen. Und dann ging es auch relativ schnell. Also wie gesagt, März war dieses erste Video. Und Ende des Jahres hatten wir 200.000 Abonnenten und haben einfach immer weitergemacht und produziert und uns neue coole Themen gesucht. Und dann, ja, wie das so oft ist, dann mit so Kanälen, ne, dann melden sich die ersten Sponsoren und Vereine, Marken aus der Sportindustrie, die dann mit uns arbeiten wollen. Dann haben wir relativ schnell gesagt, hey, wir sind da irgendwie was auf die Schliche gekommen und haben es dann Vollzeit auch gemacht, genau.
Okay, das geht mir jetzt ein bisschen schnell, Fabian. Also, alles klar, 2020, erstes Video. Was hast du zu der Zeit gemacht? Du warst Angestellter bei Nike.
Ja. ich hatte meinen Job schon gekündigt, um mich selbstständig zu machen.
Ah, okay.
Was ich so wirklich niemandem empfehlen würde, der sich selbstständig machen will. Aber ich war super happy mit meinem Job bei Nike, super, super spannende Erfahrung im Sports Marketing, habe dann aber zu Ende 2019 gekündigt und eigentlich ab dann schon angefangen, auch mit Marc den Kanal zu planen. Ne? Und es war schon von Anfang an die Überlegung, dass wir gerne daraus was Größeres aufbauen wollen. Aber wir haben wirklich bei null angefangen und ich habe dann erstmal von meinem Ersparten irgendwie gelebt und dann kam im März das erste Video und glücklicherweise ist es dann gut gegangen, aber bitte nehmt das nicht als Advice dafür, sich mit einem YouTube-Kanal selbstständig zu machen und den Job zu kündigen. Bei mir hat es zum Glück dann irgendwie geklappt.
Okay, ihr wart also am Anfang zu zweit. Die Stimme von Marc. Das Video ist ja voll geskriptet. Ihr müsst euch die Geschichte ausdenken. Kannst du uns nochmal durch diesen Prozess jetzt tragen, wie der von Beginn an ist? Also Idee im Kopf. Okay, machen wir jetzt. Was passiert dann?
Genau, wir haben die Idee im Kopf, Was wir mittlerweile viel machen, ist, dass wir überlegen, okay, was kann auch ein cooler Titel und ein cooles Thumbnail sein? Wie kann man es verpacken? Dann ist erstmal ganz viel Recherche, ganz viel Lesen, andere Videos auch gucken und sammeln. Dann steht meistens erstmal eine grobe Struktur der Story, wo wir uns überlegen, was sind so die Plotpoints irgendwie. Und dann stecken wir sehr viel Zeit und Energie da rein, erstmal das Skript fertig zu machen.
Wie viele Stunden oder Tage, Wochen sind das?
Boah, unterschiedlich. Das kann mal in ein paar Tagen fertig sein. Es kann aber auch irgendwie 3 Wochen dauern, bis ein Skript fertig ist.
Okay, lass uns mal am konkreten Beispiel Red Bull Business Modell, das 7,6 Millionen Views seit drei Jahren erzielt. Wie lange hat das gedauert?
Es ist nicht das allerbeste Beispiel aus dem Grund, aber wir nehmen es trotzdem. Also da hat es vielleicht 1 Woche gedauert, bis das Skript komplett fertig war. Da ging es deshalb aber auch sehr schnell, weil das ein Thema war, was in mir schon ewig gebrütet hatte. Ich meine, jeder kennt das, ne? Wenn man sich sowieso für irgendwas interessiert, dann fällt es einem auch sehr leicht, darüber einfach zu sprechen. Und das war in dem Fall so. Und dann wusste ich relativ schnell, okay, so und so möchte ich das erzählen. Und dann war innerhalb von 1 Woche mit irgendwie Revisionen hatten wir das Skript fertig. Genau. Und wenn dann das Skript steht, sind dann die nächsten Schritte, dass man sich natürlich überlegt, okay, wie kann man es irgendwie visualisieren, wie kann man über die Animationen, die bei uns natürlich eine sehr wichtige Rolle spielen, die Story gut rüberbringen und unterstützen. Und dann erstellen wir meistens ein Storyboard und gehen dann erst in die Postproduktion und fangen an mit After Effects und Adobe halt zu animieren und zu schneiden.
Und wer macht das? Seid ihr zu zweit? Weil eure Thumbnails, die Titel, also ich sehe, jedes Video fängt irgendwie mit How und Why an. Ne? Habt ihr ein Team oder macht ihr das alles alleine?
Wir haben alleine angefangen. Die ersten Videos habe ich noch selber geschnitten und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass das vom Workload her unmöglich ist und dass meine Animations- und Schnittfähigkeiten auch nicht reichen für das, was man mittlerweile auf YouTube anbieten muss. Und dann haben wir uns Hilfe geholt und haben mittlerweile ein Team an super talentierten und kreativen Motion Designern und Editern. Und das heißt, ich selber mache noch die Skripte und Redaktion und Organisation und ja, irgendwie so die Produktion vielleicht. Und Marc kümmert sich um Musik, Soundeffekte und ist natürlich die Stimme und ist auch redaktionell sehr viel involviert. Und dann haben wir für die Postproduktion aber nochmal eigene Leute im Team. Zum Glück, die dafür sorgen, dass die Videos heute auch so aussehen, wie sie aussehen.
Genau. Wie viel sind das? Sind das Festangestellte? Sind das Freelancer? Oder wie seid ihr aufgestellt?
Wir haben beides. Also wir haben 3 feste Motion Designer im Team. Wir haben auch ein paar Freelancer und dann noch 1/2 Stelle für die Redaktion. Genau. Also eigentlich schon. Ja, dafür, dass wir 2020 angefangen haben, mittlerweile ein schönes kleines Team. Und ja, ich bin super froh um die Leute, die wir da haben. Man muss vielleicht dazu sagen, das läuft jetzt nicht nur, ne, also die arbeiten jetzt nicht nur auf dem YouTube-Kanal, ja, sondern was auch passiert ist, ist, dass sich viele bei uns gemeldet haben und gesagt haben, hey, die Art von Storytelling ist irgendwie cool. Könnt ihr für uns auch so ein Video machen?
Seid ihr quasi Beratungsagentur geworden, oder?
Ja, kann man so sagen. Also wir machen Beratungsleistungen, wir produzieren aber auch Videos, solche, wie wir sie bei uns machen. Wir haben auch Kollaborationen schon gehabt, dann irgendwie mit One Football oder mit der Bundesliga, mit Prime Video, so in die Richtung. Und sowohl dann für ja, deren Social Media Kanäle als auch, ja, wenn jemand irgendwie ein komplexes Thema hat und das einfach erklären will für eine Vertriebspräsentation oder so, dann machen wir sowas auch.
Dann bist du jetzt schon ein Unternehmer quasi, ne?
Ja, kann man so sagen.
Du bist ja kein reiner Content Creator mehr, sondern echt ein Unternehmer geworden. Wow. Cool.
Ja, ich glaube, das machen ja viele Creator mittlerweile so und wir hatten auch einfach Bock darauf, das zu machen, ne, und das so ein bisschen unternehmerisch zu denken. Am Ende reden wir ja auch so ein bisschen über Sport aus einer unternehmerischen Sicht und das Schöne daran ist, dass wir jetzt auch Beratungsleistungen machen und für andere produzieren, ist erstens, man lernt super interessante Menschen und Kunden kennen und das Zweite ist auch, dass man so ein kleines bisschen unabhängiger auch darin ist, was wir irgendwie auf YouTube machen. Und ich muss jetzt nicht immer gucken, wer sponsert denn das nächste Video und dass ich da das jetzt irgendwie maximiere, den Revenue, sondern wir sind halt dann einfach ein bisschen breiter aufgestellt und das gibt uns dann mehr Freiheiten, die Geschichten so zu erzählen, wie wir es auch wollen.
Wie sind denn eure Revenue-Streams sozusagen? Du hast gerade gesagt, Kooperationen, Beauftragung, also da gibt es verschiedene, ne? Ihr macht ja auch Shorts sehr intensiv, habe ich gesehen. Das hat wahrscheinlich auch sehr zum Kanalwachstum beigetragen, ist jetzt mein Verdacht. Geht so?
Ja, geht so, genau. Also wir machen auch Shorts und ein paar davon funktionieren auch sehr gut. Ich würde sagen, grundsätzlich ist die Art von Inhalte, also Explainer-Content, der, wo man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen muss, weil man tief in die Themen reingeht, nicht super optimal für Shortform-Content.
Ja, also wahrscheinlich nur als Teaser, oder? Nehmt ihr das?
Genau, nur als Teaser. Und selbst da würde ich sagen, haben Kanäle, die ein Gesicht vor der Kamera haben und mit ein bisschen mehr Action irgendwie arbeiten können, schon auch einen Vorteil. Es geht schon, also kurz gesagt, macht das mittlerweile sehr erfolgreich auch ein Shortform-Content. Aber ansonsten, wenn man sich so ein bisschen umguckt, sind diese Explainer-Kanäle oder Video-Essay-Kanäle, ja, strugglen die schon so ein bisschen, dieses Short-Game zu knacken. Und wir haben, glaube ich, ganz coole Wege gefunden. Aber wir haben auch gesagt, dass auf YouTube unser Fokus weiterhin auf 16:9 ist.
Ja. So. Sag mal, ihr macht ja die Videos in Englisch und habt sozusagen ein globales Publikum, was ihr ansprechen könnt oder auch wollt wahrscheinlich derzeit. Wieso habt ihr das so früh entschieden oder damals so entschieden?
Einfach, weil ich das besser fand, das auf Englisch zu machen. Ich glaube, eine Rolle hat auch gespielt, dass ich bei Nike in Amsterdam war, in der Europazentrale und da alles auf Englisch gewohnt war und irgendwie auch dann ein großes englisches Netz, also englischsprachiges Netzwerk hatte. Und für mich war irgendwie von Anfang an klar, ich habe keine Lust. Also ich meine das gar nicht so negativ, aber ich wollte einfach jetzt nicht nur in so einer deutschen Bubble im Sport landen, weil, das sage ich, muss ich vielleicht noch dazu sagen, Sport ist ja sowieso schon eine Nische und eher klein. Und wenn du da dann im deutschen Sport nur bist, limitiert man sich auch so ein bisschen selbst. Und uns war von vornherein irgendwie wichtig, da auch irgendwie über den Horizont hinaus zu gucken und das möglichst groß zu denken vielleicht.
Ja, gute Entscheidung, denke ich. Wie sind denn die Demographics bei euch? Also ihr werdet ja dadurch auch viele internationale sportinteressierte, sportbusinessinteressierte Zuschauer haben.
Auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Video drauf an. Jedes Video sucht sich seine eigene Zielgruppe so ein bisschen und unsere Videos haben auch so ein richtigen Longtail, sagen wir immer, weil wir auch Monate, teilweise Jahre später noch viele Views machen. Sehr zeitlos sind die. Man kann aber sagen, dass so 15% ungefähr aus den USA sind an Zuschauern und dann so bis 30, 40% aus der EU und da super breit verteilt. Ne? Also Deutschland ist immer so 5-10%, UK hat so 10%, ich habe UK jetzt noch zur EU gerechnet, aber ja. Und ansonsten weltweit auch so 8-10% aus Indien, total verteilt, würde ich sagen.
Nochmal zu kurz gesagt, in der Nutshell, der Kanal, der, glaube ich, mittlerweile über 20 Millionen Abonnenten hat. Wenn du damals in der Kantine dich noch zurückerinnerst, also damals in der Kantine der Sporteschule Köln saßt, gab es da schon, kurz gesagt, habt ihr das schon als Inspiration gesehen? Oder war das vorher, also die Idee und dann sagen, lass uns mal gucken und dann habt ihr ja kurz gesagt gesehen. Also das würde mich nochmal interessieren. So.
Ja, es gab kurz gesagt schon, ich weiß jetzt gar nicht, die waren jetzt nicht die alleinige Inspiration. Es gab aber auch schon Vox, der englische Kanal, die ja so ein bisschen der Explainer-Kanal sind, vielleicht auf YouTube kann man sagen. Mhm. Und die waren definitiv Vorbild und Inspiration. Und dann gab es in Deutschland auch schon Simplicissimus, die auch damals schon groß waren und super Videos in die Richtung gemacht haben, die auf jeden Fall eine Inspiration waren. Und dann eine Inspiration war auch, das ist eine andere Art von Video, aber Hazel Brugger und Thomas Spitzer, ihr Mann, die haben ja auch einen Kanal gestartet, damals so um die Zeit, glaube ich, oder gab es damals schon. Und ich fand es mega beeindruckend, dass die, obwohl die total ja, verwurzelt schon im Fernsehen waren und für die Heute-Show und so arbeiten, sich sagen, ey, wir machen jetzt unser eigenes Ding, auch unternehmerisch gedacht irgendwo, und bauen uns was auf, mit relativ viel Aufwand von null auf YouTube. Und das war für mich so ein bisschen Motivation, jetzt nicht, dass ich mich an dem Content orientiert habe, aber generell zu sagen, hey, das kann was werden so. Und genau, das waren so die Motivationen.
Cool, also eine Mischung aus gucken, was auf dem Markt ist, wer was wie macht, und dann halt eben die eigenen Ideen verfeinern und umsetzen. Sehr beeindruckende Story. Was für Pläne habt ihr denn noch? Also euer Kanalwachstum ist super, die Views sind super, ihr seid als Unternehmen in der Wachstumsphase. Was gibt's denn da so für Ziele von dir und deinem Partner?
Ja, ich glaube generell kann der Kanal und den Weg, den wir schon gehen, kann man noch sehr viel weitergehen. Und es kann noch viel größer werden. Du hast gerade gesagt, kurz gesagt, hat 20 Millionen Abonnenten. Wir haben natürlich diese 1 Million als Ziel, die wir auf jeden Fall knacken wollen, und wollen uns dann positionieren, so dass jeder, der an Sport-Explainer und Video-Essays denkt, als erstes an Aesthetic Interest denkt, so dass wir da der Go-To-Kanal sind. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg, und bei den Leuten, die eh schon viel auf YouTube unterwegs sind, haben wir das, glaube ich, auch schon erreicht. Mhm. Aber da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Und gleichzeitig wollen wir parallel das natürlich auch noch mehr etablieren und positionieren in der Sportindustrie als Go-To-Unternehmen für Leute, die diese Art von Beratung halt auch haben wollen und diese Art von Storytelling brauchen. Genau, und ansonsten, ne, diese Frage kriege ich natürlich auch öfter gestellt, habe ich jetzt auch gelernt. Ich meine, wir haben kurz vor Corona angefangen, und uns gibt es jetzt so dann so 4 Jahre. Man nimmt sich dann immer irgendwas vor. Und es kommt komplett anders, als man denkt. Also eine Sache, die ich gelernt habe, ist, es hilft total, so ein bisschen flexibel zu bleiben und sich auf jeden Fall Ziele zu setzen, aber da auch nicht zu verbissen zu sagen, wir müssen jetzt genau das erreichen, weil wenn ich jetzt die Vision vergleiche, die wir jetzt haben, mit von vor ein paar Jahren, hat sich da auch was getan.
Übrigens, kurz gesagt, hat 22 Millionen Abos derzeit.
Krass, Entschuldigung.
Ne? Nee, ich habe ja gesagt 20. Der Name, wie kam der zustande? Ist der auch international angelegt?
Ja, auf jeden Fall international angelegt. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin, habe einen Hintergrund in der Leichtathletik und Athletics ist ja, ne, das englische Wort für Leichtathletik. Und es hat natürlich auch eine Doppeldeutigkeit, weil wir Athletic Interest, Interest bedeutet einerseits das Interesse und Interest Rate, also ja, der ökonomische Begriff, dadurch, dass wir über diese ökonomischen Themen irgendwie reden. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute checken. Ich glaube, die wenigsten Zuschauer haben das so verinnerlicht, aber daher kommt der Name, genau. Und natürlich, weil wir jetzt AI als Abkürzung haben, und damit haben wir den ganzen AI-Trend natürlich auch ausgelöst, kann
sehr
man sagen.
Sehr en vogue. Thema AI, künstliche Intelligenz. Ich denke, da hat euch in den letzten Jahren auch bei der Erstellung eines Videos die KI was abgenommen, ist mein Verdacht. Ist das so?
Das ist so auf jeden Fall, dass wir jetzt auch damit angefangen haben, damit rumzuprobieren. Ja, also wir probieren damit rum, wir machen Research, da hilft uns auch KI schon teilweise, wenn man Sachen zusammenfassen will. Es verändert sich super schnell, eine Bildgenerierung machen wir teilweise, wenn wir Szenen haben. Es ist teilweise, muss man sagen, auch schon irgendwie ein Ersatz für Stockvideo. Und ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es hilft uns jetzt schon eher bei der Vorbereitung als bei der eigentlichen Postproduktion und Storyboarding und so. Und ich glaube aber, was jetzt dieses und nächstes Jahr passieren wird, wird nochmal den ganzen Markt aufrütteln. Könnte ich mir vorstellen, gerade für Videos, wie wir sie machen, wo man auch auf Stock zurückgreift. Wir müssen natürlich im Sportbereich immer mit Copyright auch vorsichtig sein, und Fair Use ist da ein ganz schwieriges Thema. Und da kann uns KI, glaube ich, sehr viel helfen in Zukunft. Ja.
Du bist da also absoluter Befürworter und ja, schaust immer, wo du das effizient und gewinnbringend einsetzen kannst, oder?
Ja, ich bin auf jeden Fall Befürworter davon, wenn es irgendwie hilft. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man immer mitdenkt, okay, was sind irgendwie die Risiken davon, und dass man es natürlich jetzt nicht missbraucht oder irgendwen damit täuscht. Aber wir haben jetzt, um das Xabi Alonso-Video da mal rauszunehmen, da sprechen wir darüber, dass er, als er da zu den Bayern gewechselt ist als Spieler, dann Deutsch gelernt hat und in deutsche Museen gegangen ist und in Büchereien, um zu lernen, weil das ein super wichtiger Teil von ihm ist als Mensch. Und da gibt es natürlich keine Bilder von, wie er irgendwie das Deutsche Museum oder so läuft. Ne? Und dann haben wir mit KI halt Bilder davon generiert und das auch gekennzeichnet und auch unten reingeschrieben. Das ist jetzt kein echtes Bild. Ich glaube, wenn man so ein bisschen geübt ist, sieht man das auch direkt. Aber trotzdem konnte man super schön die Geschichte so erzählen. Und ich glaube, solange man das kennzeichnet, ist es unproblematisch. Und
genau, das ist jetzt ja auch bei uns der Schritt, dass die Creator das kennzeichnen müssen. Und es ist ein schönes Beispiel, dass du das so beschreibst, weil das auch im positiven Sinne eben so genutzt werden kann, damit man etwas visualisiert und rüberbringen kann. Ne?
Genau. Ja, also wie gesagt, das Kennzeichnen finde ich super wichtig. Ne? Und man kann es ja beim Upload muss man es jetzt auch kennzeichnen. Wir machen auch die einzelnen Shots dann, ne? Dass wir halt wirklich unten draufschreiben, okay, das ist jetzt so nicht wirklich passiert oder es ist passiert, aber das ist kein echtes Foto davon. Und dann hilft es halt einfach, die Geschichte zu erzählen. Ne? Und wo ist jetzt der Unterschied, ob wir das irgendwie photoshoppen und da stundenlang investieren, um das zu kreieren, oder ob wir es in 10 Minuten mit einer KI irgendwie bauen, da hat das, denke ich, schon viele Vorteile.
Ich finde das interessant, gerade, was hast du denn noch so für, ich sag mal, produktionstechnisch oder ethische Ansprüche an die Videos, weil du eben gesagt hast, es haben sich da mittlerweile auch Firmen bei uns gemeldet, also gibt es da sozusagen redaktionelle Standards oder Produktionsstandards, wo du sagst, die müssen wir treffen, damit wir weiterhin so erfolgreich sind?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, der Erfolg des Kanals beruht darauf, dass wir sehr in die Tiefe gehen und sehr gut recherchieren und sehr viel Zeit in die Recherche, in das Skript stecken, in das Narrativ, das Storytelling und nicht nur erzählen, gestern hat Bayern gegen Arsenal gewonnen und Kimmich hat ein Tor gemacht, wie krass. So. Na, also das ist auch, hat auch seine Berechtigung, aber das ist halt gar nicht unser Anspruch. Und natürlich wollen wir immer, ja, also wir fact-checken jedes Skript und gucken, dass alle Informationen belastbar sind. Das ist gar keine Frage. Ich würde nicht sagen, dass unser Anspruch ist, jetzt irgendwie investigativen Journalismus zu machen. Auf keinen Fall. Das ist definitiv Unterhaltung und ja, vielleicht Edutainment oder wie man es dann nennen will. Aber Anspruch ist, mit jedem Video besser zu werden und mit jedem Video zu unterhalten. Auch die Leute, die gar nicht aus dem Sport kommen. Das ist eigentlich immer das schönste Kompliment, was wir manchmal bekommen, dass Leute sagen, hey, mich interessiert Sport eigentlich gar nicht so sehr. Aber es ist total interessant zu sehen, wie, weiß ich nicht, Nike und die Jordan Brand jetzt mit PSG kollaboriert haben oder so. Mhm. Genau.
Sehr interessant. Fabian, ich freue mich sehr über den Erfolg auf YouTube. Bleibt weiterhin so gut aufgestellt und gewogen. Möge euer Unternehmen gut wachsen. Vielen Dank, dass du hier ein bisschen Einblicke gegeben hast. Denn ich denke, es ist eine sehr, sehr interessante Story, die ihr in den letzten 4 Jahren hier schreibt auf YouTube. Ich wünsche dir und dem Team alles, alles Gute. Und ich freue mich, dich in Köln dann bei der Gameplan-Conference auch face-to-face dann persönlich kennenzulernen.
Ja, ebenso. Vielen Dank für die Einladung und ciao, ciao.
Tschüss.